Herr, wir danken dir für deine Güte zu uns, für deine Treue zu uns, für deine Liebe zu uns. Danke, dass du uns in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, gerettet hast. Und danke, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um nun in den Kämpfen, in denen wir stehen, weil wir zu Jesus gehören, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um dem Widersacher zu widerstehen und ihm standzuhalten. Und wir wollen dich bitten, dass du uns in der Waffenrüstung Gottes kleidest, dass wir diese Waffenrüstung ergreifen und so dem Widersacher entgegentreten können und das Feld behalten können. Hilf du uns, standhaft zu sein. Hilf du uns, dein Wort umzusetzen und zu kämpfen, so wie du es uns geheißen hast. Amen. Ja, ich habe letzte Woche von diesem Bild, was wir gleich sehen werden, eine Parallele gezogen zu unserer geistlichen Situation. So wie dieser Fahrradfahrer sich mit einem Helm schützen muss, so müssen auch wir als Gläubige uns schützen mit der Waffenrüstung Gottes. Und zwar nicht vor einer natürlichen Gefahr, sondern vor einer übernatürlichen Gefahr, nämlich den Anschlägen Satans, die auf uns jeden Tag einprasseln. Manche Fahrradfahrer leben so, als würden keine Unfälle passieren und deshalb tragen sie keinen Helm. Und genauso leben manche Christen so, als würde es den Widersacher nicht geben und tragen deshalb keine geistliche Waffenrüstung. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie ist es mit dir? Nimmst du die Gefahr, diese geistliche Gefahr des Widersachers ernst? Hast du diesen Feind auf deinem geistlichen Radar? Der Premierminister zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, der britische Premierminister Winston Churchill, er hat am Anfang dieses Zweiten Weltkriegs zu seinen Landsleuten gesagt, ich muss ein Wort der Warnung aussprechen. Denn neben Feigheit und Verrat ist Selbstüberschätzung, die zu Nachlässigkeit und Trägheit führt, das schlimmste aller Kriegsverbrechen. Das Gleiche gilt auch für uns, wenn wir in diesem geistlichen Kampf stehen. Übermäßiges Selbstvertrauen führt dazu, dass wir nachlässig und träge werden und dass wir nicht zu den Waffen greifen, von denen Paulus sagt, dass wir sie brauchen, um in diesem geistlichen Kampf zu bestehen. Heute, in diesem zweiten Teil der Predigt, letzte Woche haben wir schon den ersten Teil gehört, wollen wir diese Waffenrüstung Gottes besser kennenlernen, damit wir genau das tun können, was Paulus auffordert, wozu er uns aufruft, nämlich die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, damit wir den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten können. Ich weiß nicht, wer von euch James-Bond-Filme kennt. In James-Bond gibt es dann häufig, in diesem Film gibt es dann häufig eine Szene, wo ein gewisser Q den Agenten 007 in eine Waffenkammer führt, irgendwo unter der Erde, einen geheimen Raum, und dann zeigt er ihm die ganze Ausrüstung und das ganze Spielzeug, wenn man so will, Schnickschnack und andere Spielereien, die dieser Agent braucht, um gegen den Bösewicht zu kämpfen. Und dasselbe macht Paulus auch hier mit uns. Er führt uns quasi in die Waffenkammer Gottes und sagt, schaut es euch an, das ist eure Rüstung. Und dann zieht sie an, kleidet euch für den Kampf. Also lasst uns heute Morgen schauen, welche Waffen Gott uns zur Verfügung stellt für diesen geistlichen Kampf. Als erstes, wir haben vorhin schon dieses Bild von dem römischen Legionär gesehen, als erstes müssen wir unsere Hüften mit Wahrheit umgürten. Natürlich ist hier nicht irgendwelche abstrakte Wahrheit gemeint, wie das Wasser bei 0 Grad gefriert oder dass Peter Tschentscher der erste Bürgermeister von Hamburg ist, sondern es sind geistliche Wahrheiten gemeint. Das ist das, was wir brauchen. Diese Wahrheiten geben uns Schutz im geistlichen Kampf. Wir brauchen Gottes Wahrheit, wir brauchen Gottes Offenbarung, Wahrheit, die von Gott kommt, Wahrheit über Gott. Sie ist es, die uns schützt vor den Lügen Satans. Ich finde es interessant, dass hier als erstes die Wahrheit genannt wird. Ich glaube, das liegt daran, dass die erste Waffe, die Satan gegen die Menschen eingesetzt hat, eine Lüge war. Im Garten Eden hat er Adam und Eva verführt durch eine Lüge, durch eine Täuschung. Und hier sehen wir der allererste Ausrüstungsgegenstand, den wir brauchen, der uns Schutz vor Satan bietet, ist die Wahrheit. Und seit diesem Sündenfall müssen wir uns immer wieder fragen, von wem lassen wir unser Denken bestimmen? Woher nehmen wir eigentlich das, woraus wir dann unser Weltbild formen, die Informationen, die wir verarbeiten und die uns dann zu gewissen Handlungen verleiten. Woher kommt das alles? Was ist die Quelle, von dem wir, sag ich mal, mit dem wir unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Handeln füllen? Woher kommt es? Und eigentlich, wenn man es herunterbricht, gibt es nur zwei Quellen. Es gibt die Quelle, dass es von Gott kommt, und dann ist es die Wahrheit, oder von Satan, und dann ist es Lüge. Und Jesus wendet dieses Prinzip messerscharf an in Matthäus 16. Petrus, vielleicht kennen wir die Situation, möchte Jesus davon abhalten, ans Kreuz zu gehen. Er möchte ihn von seinem göttlichen Heilsplan abhalten. Und was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Satan. Du stellst mir eine Falle, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Wir denken jetzt vielleicht, der arme Petrus, der hat es doch nur gut gemeint mit Jesus. Aber nein, Jesus scheut sich nicht davor, seinen besten Freund, vielleicht einen seiner besten Freunde, Satan zu nennen, weil er in dem Moment Gedanken Satans denkt und sie ausspricht und diese Gedanken, die er gefasst hat, nicht von Gott kommen, sondern vom Satan kommen. Und in derselben Weise versucht auch heute noch Satan, uns zu manipulieren mit seinen Gedanken, die er uns ja in den Kopf setzt, und für seine Zwecke zu manipulieren. Es ist eigentlich erschreckend, wenn man sich das mal vor Augen hält, wie leicht wir Menschen uns manchmal verführen lassen. Und wir würden Churchills Meinung, die er gesagt hat, missachten, wenn wir sagen, nein, ich nicht, gleich die anderen, aber ich lasse mich natürlich nicht verführen. Das ist Selbstüberschätzung. Wir können zum Beispiel an die Zeit des Nationalsozialismus zurückdenken, wo fast eine ganze Nation sich hat verführen lassen und einem schrecklichen Diktator gefolgt ist, der sie verführt hat durch Lügen, durch Propaganda. Und Satan will in gewisser Weise das Gleiche tun, nur dass er noch ein viel besserer Propagandist und ein viel besserer Lügner ist. Er ist der gefährlichste Manipulierer, den es gibt. Und mit seinen Lügen greift er unser Denken an und er will uns in die Irre führen. Und in die Gemeinde versucht er, wie ein Wolf im Schafspelz einzudringen und durch falsche Lehre die Gemeinde zu zerstreuen, ihr zu schaden, sie in die Irre zu führen. Seit der Zeit der Apostel, das lesen wir schon im Neuen Testament, kämpft die Gemeinde um die Wahrheit des Glaubens. Sie kämpft darum, die Wahrheit zu bewahren, die ihr von Gott übermittelt wurde. Auch im Epheserbrief hatten wir das gelesen, in Kapitel 4 hatte Paulus genau davor gewarnt und er hat geschrieben, dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen. Wir brauchen die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit des Evangeliums, wir brauchen die Wahrheit des Wortes Gottes, um uns zu schützen vor Satans Angriffen, zum Beispiel durch falsche Lehre. Und ich möchte dich fragen, wie gut bist du mit dem Wort Gottes vertraut? Setze dich regelmäßig mit Gottes Wort auseinander. Höre Gottes Wort, lese in Gottes Wort, sprich über Gottes Wort, denk darüber nach, füll dein Herz mit der Wahrheit Gottes und dein Denken wird mehr und mehr von der Wahrheit Gottes bestimmt sein. Und dann, um vielleicht mal das Bild zu wechseln, dann wird diese Wahrheit Gottes für dich wie eine Firewall sein, die dich vor Schadsoftwaren schützt, die durch den Widersacher kommen. Dann, wenn dir vielleicht jemand auf YouTube eine Predigt schickt, und ich hoffe, ich muss nicht sagen, dass nicht alles, was wir im Internet finden, auch gut ist. Das gleiche gilt auch für YouTube und Prediger, die man im Internet finden kann. Aber dann wirst du, wenn dir vielleicht jemand was schickt und du denkst, irgendwie hört sich das komisch an. Irgendwie hört sich das nicht so an, wie das, was ich eigentlich aus Gottes Wort kenne. Dann wirst du gerüstet sein, um diese Lügen Satans zu entlarven, die sich oft hinter irgendwelchen Halbwahrheiten verstecken. Es ist ein bisschen so wie mit Falschgeld. Bei Falschgeld werden Ermittler nicht geschult, Falschgeld zu erkennen, indem sie sich das Falschgeld angucken, sondern sie werden so geschult, dass sie sich zu 100% mit den echten Geldscheinen vertraut machen und so dann erkennen können, wenn sie Falschgeld in den Händen halten. Und ein weiterer Aspekt, der hier in diesen ersten Ausrüstungsgegenstand mit reinspielt, ist, dass die Wahrheit Gottes uns frei macht. Sie macht uns frei, wie Jesus das gesagt hat. Sie verändert uns und sie macht uns auch zu Menschen, die wahrhaftig sind und die ehrlich sind. Und auch das ist ein Aspekt, den wir schon im Epheserbrief gesehen haben, als Paulus darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, dass ein Mensch, der von der Wahrheit Gottes in Beschlag genommen wird, dass er mehr und mehr zu einem Menschen von Integrität und Aufrichtigkeit wird. Wir wissen, dass Satan die Finsternis liebt, weil er, ja, weil im Finstern drin das Verborgene, im Verborgenen der Finsternis böse Dinge leichter passieren können. Aber wir sind aufgerufen, im Licht der Wahrheit zu wandeln, ehrlich zu werden, vor allem über unsere eigene Schwachheit und über unsere eigene Sünde, sie zu bekennen. Und vielleicht klingt das so, als würden wir dadurch schwach sein, wenn wir das tun, wenn wir in einem geschützten Rahmen darüber sprechen. Aber das ist eigentlich umgekehrt, ist der Fall, nämlich, dass wir dadurch stark sind, wenn wir im Licht wandeln und nicht in der Dunkelheit. Wir können Satan nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Dass wir uns versuchen, irgendwie im Verborgenen zu halten und in der Finsternis zu bleiben. Nein, wir sollen ans Licht kommen, wir sollen ehrlich sein, wir sollen in der Wahrheit leben. Und so schützen wir uns auch vor den Angriffen Satans, der mit dem Licht nichts zu tun haben will. Also, was meint Paulus hier? Die Wahrheit der Lehre oder die Wahrhaftigkeit der Person? Und jemand hat es treffenderweise gesagt, beides gehört zusammen, das eine ohne das andere geht nicht. Paulus sagt also, ein Leben in der Wahrheit, das ist ja so, dass seine Wahrheit unser Denken und unser Handeln wirklich bestimmt und wir zu wahrhaftigen Menschen werden. Das ist wie der Gürtel eines Soldaten, der im Kampf steht. Und der Gürtel eines Soldaten hatte die Funktion, damals so diese langen Gewänder, diese Tunika hochzubinden und so diesen Soldaten eigentlich in Einsatzbereitschaft zu versetzen. Ohne diesen Gürtel konnte er sich im Kampf nicht gut bewegen und er konnte überhaupt nicht kämpfen. Paulus sagt, die Wahrheit hat einen ähnlichen Effekt auf unser Leben. Sie macht uns bereit für den geistlichen Kampf. Ich habe noch nie so eine Waffenrüstung angezogen, aber vielleicht ist das, kann man das vergleichen. Ich stand schon mal im sportlichen Wettkampf und bei mir ist es immer so, wenn ich anfange, mein Fußballtrikot anzuziehen, dann bin ich, wenn man so will, im Kampfmodus. Dann bin ich bereit dafür, dass die Fußballspieler, die anderen Gegner auf uns zukommen. Mein ganzer Körper füllt sich mit Adrenalin und ich bin bereit für den Kampf. Und so war es auch bei diesem Soldaten. Wenn er diesen Gürtel angelegt hat, war er bereit. Und das macht die Wahrheit Gottes für uns. Sie versetzt uns in Bereitschaft für den geistlichen Kampf. Dann der nächste Ausrüstungsgegenstand ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Zieht an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Natürlich wurden durch diesen Brustpanzer die ganzen lebenswichtigen Organe des Soldaten geschützt. Sein Herz zum Beispiel wurde durch diesen Brustpanzer geschützt und in gleicher Weise ist es auch die Gerechtigkeit, die Christus uns schenkt, die uns schützt vor den Anklagen und den Anschuldigungen Satans. Das ist ein Aspekt dieses Brustpanzers. Und gleichzeitig müssen wir uns auch mit einem Leben in der Gerechtigkeit, die natürlich Gottes Geist in uns bewirkt, die wir nicht aus uns selbst heraus leben können, auch damit müssen wir uns davor schützen, dass Satan uns zur Sünde verführen möchte. Das ist der zweite Aspekt. Denn das sind die beiden Aspekte von Gerechtigkeit, die wir bei Paulus sehen. Und wir hatten das im Epheserbrief zum Beispiel gesehen, wo dieses Wort Gerechtigkeit zum Beispiel im Zusammenhang mit Heiligkeit und dem Ausleben des Willen Gottes aufgeführt wird. Wie zum Beispiel im Epheserbrief 4, Vers 24 oder 5, Vers 9. Da schreibt Paulus, dass wir ja den neuen Menschen angezogen haben, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Oder Vers 5, Vers 9, ein solches Leben, das heißt als Kinder des Lichts, bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Also wenn wir dann in einem ehrlichen Glauben und in ehrlicher Umkehr und echter Umkehr danach streben, für Gott zu leben, dann können wir auch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Christus uns schenkt, mit Zuversicht tragen und sagen, ich bin geschützt durch die Gerechtigkeit Christi. Martin Luther, der selber dafür bekannt ist, dass er viel unter den Anfechtungen Satans gelitten hat, der hat auch viele Briefe geschrieben, um anderen Christen Trost zu spenden. Und er hat ihnen geholfen, mit diesem Brustpanzer diesen Angriffen, diesen Anklagen Satans zu widerstehen. Er hat zum Beispiel einmal geschrieben, mein lieber Bruder, lerne Christus und ihn als Gekreuzigten. Lerne, zu ihm zu beten und in der Verzweiflung über dich selbst zu sagen, du Herr Jesus bist meine Gerechtigkeit. ich aber bin deine Sünde. Du hast auf dich genommen, was mein ist, und hast mir gegeben, was dein ist. Oder an einen anderen schreibt er, wenn der Teufel uns unsere Sünden vorwirft und erklärt, dass wir Tod und Hölle verdient haben, sollten wir so sprechen. Ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdiene. Das weiß ich wohl. Bedeutet dies, dass ich zu ewiger Verdammnis verurteilt werde? Mitnichten. Denn ich kenne einen, der für mich gelitten und Genugtuung geleistet hat. Sein Name ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wo er ist, da werde auch ich sein. So können wir ganz praktisch den Brustpanzer der Gerechtigkeit im geistlichen Kampf anlegen. Gegen die Anklagen Satans, dass er uns unsere Sünde vor Augen hält, unser Versagen nach Gottes Willen zu leben, gibt es keinen besseren Schutz als den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den wir durch Jesus anziehen dürfen. Dann als nächstes kommen die Schuhe, das ist der nächste Bestandteil. Und diese Schuhe waren von unten beschlagen, also hatten eine feste Sohle, eine sichere Sohle und haben dem Soldaten so einen effektiven Schutz geboten, dass er sich nicht am Fuß verletzt und vor allem, dass er auch einen sicheren Stand hatte, wenn er im Eifer des Gefechts war. Und wir lesen hier, dass die Schuhe bildhaft stehen für die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und das kann man eigentlich auf zwei Arten und Weisen deuten. Zum einen deuten es viele so, dass damit gemeint ist, dass wir bereit sind, das Evangelium an andere zu verkündigen, so das weiterzugeben. Und das würde sehr gut zum Beispiel zu Jesaja 52 passen, wo ganz ähnliche Worte auftauchen. Vielleicht kennt ihr den Vers, wo es heißt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Also ich verstehe das so, dass Paulus dann sagen würde, die Bereitschaft anderen das Evangelium zu verkündigen, das ist für uns auch ein geistlicher Schutz. Wenn diese liebliche Botschaft über unsere Lippen kommt, dann erfahren wir Stärkung in unserem Kampf gegenüber dem Widersacher. Mir ging es schon häufiger so, dass wenn ich anderen von Jesus erzählen durfte und etwas von seiner guten Botschaft weitergeben durfte, dass diese freimachende Botschaft von der Liebe Gottes, als sie über meine Lippen ging, auch gleichzeitig in mein Herz gesunken ist. Also es ist gut möglich, dass Paulus diese Art von Bereitschaft gemeint hat oder dass er vielleicht diese Botschaft oder diese Schuhe noch etwas allgemeiner gefasst hat, nämlich in dem Sinne, dass das Evangelium selbst, dieses Evangelium des Friedens und nicht die Verkündigung, uns hilft und uns bereit macht für den geistlichen Kampf, in dem wir stehen, wie gute Schuhe, die uns festen Stand geben. Und dann würde das bedeuten, wie können wir diesen Angriffen Satans widerstehen? Durch das Evangelium des Friedens. Durch das Evangelium des Friedens. Und auch das sehen wir eigentlich bei allen Ausrüstungsgegenständen. Paulus geht immer zurück zu etwas, was er schon im Epheserbrief gesagt hat. Nämlich hier geht er zurück zu Kapitel 2, wo fünfmal dieses Wort Frieden vorkommt. Dort hat Jesus uns erzählt, dass Jesus unser Friedensstifter ist. Dass wir durch seinen Tod Frieden mit Gott und vor allem auch Frieden miteinander haben. Christus hat uns mit Gott versöhnt und er hat alle Mauern der Trennung eingerissen. Mauern, die zwischen uns und Gott standen und Mauern, die zwischen uns und anderen Menschen standen. Aber Satan möchte diese Mauern, die Christus niedergerissen hat, er möchte sie wieder aufbauen. Er ist unaufhörlich dabei, Mauern zwischen uns aufzubauen, so dass wir uns voneinander abgrenzen, dass wir uns voneinander distanzieren, dass wir nicht in Liebe miteinander umgehen, sondern voneinander Abstand halten. Er will die Einheit der Gemeinde zerstören. Und Paulus sagt, was ist das Bindemittel, was ist der Klebstoff, wenn man so will, der uns zusammenbringt und der uns zusammenhält? Es ist das, was uns im Evangelium des Friedens verkündet wird. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er hat uns eins gemacht. Das ist immer die Basis für unseren Zusammenhalt, für unsere Einheit, für unsere Gemeinschaft, die immer angegriffen wird und für die wir kämpfen müssen. Und deshalb sagt Paulus auch in Kapitel 4, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Dann als Viertes fordert Paulus uns auf, greift zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Und ihr habt das vorhin gesehen, das ist nicht so ein kleiner Rundschild, den man vielleicht kennt, sondern es ist eigentlich ein riesiges Schild, das fast so groß ist wie eine Tür. Und sie waren so groß, dass sich ein ausgewachsener Mann eigentlich komplett hinter diesem Schild in Sicherheit bringen konnte. Und Paulus nennt uns hier, anders als bei den anderen Ausrüstungsgegenständen, wozu wir das Schild, den Schild brauchen. Er sagt nämlich, mit ihm können wir die Brandpfeile des Bösen auslöschen. In der antiken Kriegsführung war es besonders am Anfang einer Schlacht üblich, dass Bogenschützen Pfeile in Pech getunkt haben und dann angezündet haben und auf ihre Feinde geschossen haben, um unter ihnen Verwirrung zu stiften und auch schon Schaden anzurichten. Und Paulus sagt, in einem solchen Kampf ist der Glaube wie ein Schild, durch den wir die Feuergeschosse Satans unschädlich machen können. Diese Schilde bestanden auch aus Leder und die wurden in Wasser getunkt und damit konnte man dann diese Brandpfeile auslöschen. Und wenn er sagt, wir können alle Brandpfeile des Teufels damit auslöschen, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass es nichts gibt, was Satan auf uns schießt, das wir nicht mit diesem Schild abwehren können. Vielleicht Versuchungen zur Sünde sind Pfeile, die er auf uns schießt, Gedanken, die er uns in den Kopf setzt, die Sünde verharmlosen oder die Konsequenz von Sünde verharmlosen. Ach, es ist doch nur eine kleine Sünde. Oder das machen andere Christen doch auch. Und ihnen hat es auch nicht besonders geschadet. Einmal ist kein Mal. Du kannst doch Gott einfach danach um Vergebung bitten und dann ist alles wieder gut. Solche Gedanken schießt Satan auf uns und greift uns an. Oder andere negative Gedanken, dass wir uns in einer so einer Gedankenspirale immer mehr nach unten treiben lassen, durch die Zweifel und Unglauben in unseren Herzen ausgelöst werden. Siehst du, Gott kümmert sich nicht um dich. Du hast gebetet und es ist nichts passiert. Du bildest dir das alles nur ein mit Gott. Alles, was du Gott zuschreibst, das kann doch auch einfach nur Zufall gewesen sein. Oder bist du dir sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Dass du wirklich wiedergeboren bist? Warum sündigst du dann noch genauso wie früher? Oder vielleicht auch willst du wirklich zu dieser Gurkentruppe gehören, die sich Gemeinde nennt? Du kannst doch auch alleine mit Gott leben. Im Internet findest du doch sowieso viel bessere Predigten. All das sind Pfeile, die Satan in seinem Köcher hat. Und er hat noch mehr andere, die uns Schaden zufügen. Vielleicht, dass andere uns für unseren Glauben verspotten oder uns sogar angreifen. Auch Krankheiten oder psychische Erkrankungen wie Depressionen können solche Feuerpfeile Satans sein. Alles, was Satan hilft, unser Vertrauen in Gott zu unterminieren, unser Vertrauen in Gott anzugreifen und letztlich dieses Ziel zu verfolgen, dass wir hinschmeißen und sagen, ach, ich lasse es einfach sein, ich höre auf, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen und uns geschlagen zu geben. All das ist sein Ziel und das erreicht er oder möchte er erreichen mit diesen Feuerpfeilen. Und die Frage ist, was haben wir dem entgegenzusetzen? Wenn wir jetzt versuchen, irgendwas, was wir selbst haben, dem Satan entgegenzuhalten, dann ist es eher so, wie wenn wir eine Klarsichtfolie nehmen und sie diesen Brandpfeilen entgegenhalten. Damit können wir uns nicht schützen. Aber Paulus sagt, nicht unser Selbstvertrauen, nicht das, was wir haben, schützt uns vor diesem Brandpfeilen, sondern unser Gottvertrauen, dass wir uns auf Gott verlassen, dass wir bewusst unseren Blick von uns selbst wegnehmen und auf Christus richten. Auf Gott richten, der unser Helfer und Retter in Not ist. Ich denke, das Schild des Glaubens zu ergreifen bedeutet, die Verheißungen Gottes ganz bewusst in Anspruch zu nehmen und unser Vertrauen auf das zu setzen, jeden Tag neu, was Gott uns zugesagt hat. Gottes Verheißungen liegen in seinem Wort für uns bereit, aber es ist unser Glaube, der wie eine Hand ist, mit der wir diese Verheißungen ergreifen. Ich habe Martin Luther schon zitiert, aber ich möchte ihn nochmal zitieren. Er gibt uns nämlich einen Einblick in seinen Glaubenskampf und zeigt uns so ein beispielhaftes Gebet, was er verwendet hat in Momenten der besonderen Anfechtung. Hat er, wie er das dann auch schreibt, so gebetet. Herr, du allein gibst Hilfe und Trost. Du hast gesagt, du wirst mir helfen. Ich glaube deinem Wort. O mein Gott und Herr, ich habe von dir ein frohes und tröstliches Wort gehört. Daran halte ich mich. Ich weiß, dass du mich nicht belügen wirst, wie auch immer du erscheinen magst. Du wirst halten, was du versprochen hast. Das wirst du tun und nichts anderes. So können wir auch beten im Glauben, uns die Verheißungen Gottes vor Augen halten und sagen, Gott, du hast es gesagt. Du hast gesagt, dass wir nicht zustanden gehen werden, wenn wir auf dich hoffen. Du wirst bei mir sein. Du bist bei mir. Und dass wir diese Verheißungen aufnehmen und so den Glaubenskampf kämpfen. Einer meiner Lieblingsglaubenshelden aus der Bibel ist natürlich König David. Er war definitiv ein Mann, der etwas vom Kämpfen verstand. Und es ist interessant, wie er diesen Schild des Glaubens in seinem Kampf gegen Goliath einsetzt. Ein Feind, der auch viel mächtiger war als er. Und er hat dann zu Goliath gesagt, du trittst mir mit Schwert und Lanze und Wurfspieß entgegen, ich aber trete dir entgegen mit dem Namen des Herrn, der Herrscher. Und er sagt, oder er, das ist sein Glaube, wo er sagt, er rechnet ganz fest damit, Gott wird für mich kämpfen. Mit diesem Glauben geht er in den Kampf. Und dann sagt er weiter, alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht Schwert und Spieß braucht, um den Sieg zu schaffen, denn der Herr hat die Entscheidung im Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Er hat diesem Feind widerstehen können, weil er geglaubt hat, dass Gott siegen wird. Und zwar ohne irgendwelche menschlichen Waffen. Woher hatte er diese Gewissheit? Er kannte Gott und er kannte Gottes Verheißungen. Er wusste, dass Gott seinem heiligen Namen Ehre machen will und dass er sein Volk vor ihren Feinden schützen wird. Lasst uns mit demselben Glaubensmut kämpfen. Lasst uns auch auf die Verheißungen Gottes uns berufen und so den Schild des Glaubens ergreifen. Was tun wir, wenn unsere Umstände so scheinen, als hätte Gott uns aufgegeben, als hätte er kein Interesse mehr an uns oder als hätte er uns verlassen? Wir gehen zurück zu Gottes Wort und stärken uns mit seinen Verheißungen, denn das, was Gott sagt, ist verlässlicher als das, was unsere Gefühle uns sagen. Ebenso müssen wir den Helm des Heils aufsetzen. Paulus hat sich besonders am Anfang des Briefs viel Mühe gegeben, ausführlich über die Rettung zu schreiben, die wir in Jesus Christus haben, die Jesus Christus für uns bewirkt hat. Und einer der schönsten Verse im Epheserbrief ist natürlich in Epheser 2, denn ihr seid aus Gnade gerettet. Ihr seid gerettet, schon jetzt. Ihr seid mit Christus gestorben, auferstanden und in den Himmel quasi aufgefahren. Eure Sünden sind euch vergeben. Die Macht des Satans ist gebrochen in eurem Leben. Ihr seid als Kinder Gottes in seine Familie adoptiert worden. Nichts kann diese herrliche Rettung rückgängig machen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. Wenn Satan uns angreift, widerstehen wir ihm, indem wir uns auf das berufen, was Jesus getan hat für uns. In dieser Weise setzen wir den Helm des Heils auf. Und ein Autor hat es so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das, was einen Christen schmückt und schützt, was ihm erlaubt, sein Haupt mit Freude und Zuversicht zu erheben, ist die Tatsache seiner Errettung. Zuletzt noch nennt Paulus das Schwert des Geistes, des Wortes, das Wort Gottes. Das Schwert, was hier erwähnt wird, ist kein riesiges Langschwert, was wir uns vielleicht so von König Artus vorstellen, so ein Riesenschwert, sondern es ist eher so ein kurzes Schwert, so ein dolchartiges Schwert. Und das ist zum Einsatz gekommen, wenn es zum Nahkampf kam. Wenn der Feind einem so dicht auf die Pelle gerückt ist, dass es quasi in so ein Handgemenge kam, da hat dann dieser römische Soldat sein Kurzschwert gezogen, um sich auch damit dann zu verteidigen. Und wie mächtig das Wort Gottes ist, das sehen wir im Leben Jesu, der allein durch sein Wort, und es dann sind ja das Wort Gottes, der allein durch sein Wort Kranke gesund macht, Tote auferweckt und Dämonen austreibt, den Feind austreiben kann. Wir sehen sogar, wie Jesus selbst dieses Schwert des Geistes schwingt und sich mit dem Wort Gottes verteidigt, als Satan ihn versuchen möchte in der Wüste. Und er erwidert auf jede dieser Versuchungen, es steht geschrieben. Was so viel bedeutet, Gott hat gesprochen. So verteidigt er sich gegen die Versuchungen, die vom Satan kommen. Und auch im Epheserbrief hat Paulus schon über das Wort der Wahrheit gesprochen. Er setzt es im Kapitel 1 mit dem Evangelium gleich, durch das die Epheser zum Glauben gekommen sind, durch das sie neues Leben bekommen haben. Und Paulus sagt, so mächtig ist Gottes Wort. So mächtig ist Gottes Wort. Es ist lebendig und es ist kräftig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dieses mächtige Wort steht uns im Kampf als Waffe zur Verfügung gegen den Widersacher. Und es ist Gottes Wort, das der Heilige Geist verwendet, um uns zu verändern, um uns zu stärken. Durch dieses Wort überführt uns der Geist, wenn wir hartherzig sind. Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. Er stärkt unseren Glauben, wenn wir zweifeln. Er spornt uns an, wenn wir matt geworden sind. Er warnt uns, wenn wir anfangen, gegen Gott zu rebellieren. Er gibt uns Rückenwind, wenn wir vorwärts gehen. Und er baut uns auf, sodass wir gefestigte Christen werden, die ihre Wurzeln so tief in den Boden gegraben haben, dass wir selbst in den schlimmsten Stürmen stehen bleiben können. Lasst uns also dieses Schwert und die anderen Waffen ergreifen und so den Angriffen des Satans widerstehen. Lasst uns die Bedrohung durch diesen Feind ernst nehmen, aber nicht verzagen, denn Gottes Waffen sind genau das, was wir brauchen, um gegen Satan zu bestehen. Das verbindende Element, das, was alle diese Waffen gemeinsam haben, ist, dass sie eigentlich unseren Blick von uns selbst auf Jesus Christus richten. Wie können wir diesen geistlichen Kampf bestehen, indem Jesus Christus unser Ein und Alles ist? Wie können wir Nein zur Sünde sagen, indem wir in jedem Moment Ja zu Christus und seinen Wegen sagen? Zufriedenheit und Freude finden wir in ihm und nirgendwo sonst. Wenn wir in ihm ruhen, verliert jede Sünde letztlich seine Attraktivität. Wie können wir uns vor Lügen schützen, indem wir uns an Christus und sein Wort festhalten? Er ist die Wahrheit und er spricht die Wahrheit. Wie können wir die Anklagen Satans abwehren, indem wir uns bewusst machen, dass wir in Christus sind und dass für die, die in Christus sind, es keine Verdammnis gibt? Wie können wir die Verluste, die wir erleiden in diesem Leben, wie können wir sie verkraften, indem wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus unser größter Gewinn überhaupt ist? Dieser Text ermutigt uns dazu, was Jesus in anderen Worten sagt, wenn er sagt: Bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Fürchtet euch nicht, denn ich habe die Welt und den Fürsten dieser Welt überwunden. Ich möchte zum Abschluss noch zwei Sachen euch auf den Weg geben, um euch in diesem Glaubenskampf Mut zu machen. Erstens, sieh das Positive an diesem Glaubenskampf. Wir wissen aus Gottes Wort, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge und die Angriffe Satans sind darin mit eingeschlossen, alle Dinge zum Besten dienen. Gott steht über dem Satan. Und so wie Josef zu seinen Brüdern sagen konnte: Ihr meintet es böse, aber Gott meinte es gut, können wir das Gleiche über Satan sagen. Gott wird selbst die Angriffe Satans in seiner väterlichen Liebe dazu verwenden, uns zu heiligen und uns Jesus ähnlicher zu machen. Ja, selbst diese Angriffe gehören zu dem, wovon wir im Hebräerbrief lesen, dass Gott uns, weil wir seine Kinder sind, in seine liebende Erziehung nimmt. Diese Art von Erziehung gefällt uns nicht immer. Und genauso ging es auch einem Bauern, der mit Martin Luther darüber gesprochen hat. Und er hat dann gesagt: Oh, ich will lieber, dass Gott andere liebt auf diese Weise, aber nicht mich. Aber mit einem geistlich reifen Verständnis würden wir so etwas nie sagen. Es sollte uns zutiefst beunruhigen, wenn wir aufhören, Zeichen dieses geistlichen Kampfes zu erfahren. Denn es sind gerade diese Kämpfe, die uns einen Hinweis darauf geben, dass Gott als unser liebender Vater uns verändern und heiligen möchte. Oder wäre es nicht eher beunruhigend, wenn Satan meint, er müsste uns gar nicht mehr angreifen, weil wir vielleicht schon so weit von Gott abgewichen sind? Luther hat es also richtig gesagt, wenn er sagt: Keine Versuchungen sind die schlimmsten. Also in gewisser Weise freue dich, wenn du angefochten bist, denn das zeigt, dass Gott dich heiligen möchte und dass Satan dich als würdig erachtet, dich anzugreifen, weil du zu Jesus gehörst, zu seinem Erzfeind und dich an Jesus festhältst. Und solange du das tust, wird Satan auch nicht von dir lassen. Zweitens, als zweite Ermutigung: Du kämpfst diesen Glaubenskampf nicht allein, also kämpfe ihn auch nicht allein. Denk nochmal an den römischen Legionär zurück. Was hat den einzelnen Legionär stark gemacht? Es war, dass er mit anderen gemeinsam gekämpft hat. Das wird schön deutlich in dieser sogenannten Schildkrötenformation. Vielleicht kann uns Friedemann kurz das Bild zeigen. Das gibt es auch bei Asterix und Obelix. Aber das konnten die römischen Legionäre mit ihren Schilden machen. Sie konnten gemeinsam kämpfen, sie konnten sich gemeinsam verteidigen. Und wir wissen auch, dass wir gemeinsam, wenn wir kämpfen, viel stärker sind, als wenn wir alleine kämpfen. Gemeinsam können wir eine Glaubenskrise viel besser durchstehen, als wenn wir alleine sind. Gemeinsam können wir einander die Lasten tragen und uns helfen. Gemeinsam können wir uns das Wort Gottes und den Trost Gottes zusprechen, auch entgegen unserer Gefühle. Selbst Glaubensriesen wie Martin Luther brauchten die Gemeinde als Schutzwall um sie herum. Und er hat das einmal gesagt, er war sehr dankbar für seinen Bruder und Pastor Johannes Bugenhagen, und er hat Luther einmal mit diesen strengen Worten zurechtgewiesen. Er hat gesagt, du solltest meinen Trost nicht verachten, denn ich bin überzeugt, dass ich Worte Gottes vom Himmel spreche. Wie gut, wenn wir andere in unserem Leben haben, die uns zum Trost Worte Gottes vom Himmel zusprechen. Bonhoeffer hat es, glaube ich, so gesagt, der Christus in uns ist oft schwach, aber der Christus im Bruder ist oft viel stärker. Wenn wir alleine sind, dann zerstreuen sich unsere Gedanken und wir verlieren Gott aus dem Blick. Aber wenn wir einen Bruder oder eine Schwester haben, die uns Gottes Wort zusprechen, dann kommen diese Worte oft mit viel stärkerer Kraft. Und vor allem, wenn wir gemeinsam sind, können wir füreinander beten. Und damit endet Paulus diesen Abschnitt über die geistliche Kampfführung. Er sagt, betet, betet für alle Gläubigen. Bist du ein Prayer Warrior? Bist du ein Gebetskrieger? Betest du für deine Glaubensgeschwister? Nicht nur für die verfolgten Christen weltweit, sondern ganz konkret für die anderen Christen, die anderen Gläubigen, mit denen Gott dich zusammen in eine Ortsgemeinde zusammengefügt hat. Ich möchte dich ermutigen oder dir einen Vorschlag machen. Fang an, regelmäßig für die anderen Mitglieder der Gemeinde zu beten. Ich habe festgestellt, du hast ungefähr genauso viele Mitglieder, Mitgemeindeglieder, wie es Wochen im Jahr gibt. Das heißt, du könntest dir diese Mitgliederliste nehmen und jede Woche für eine Person aus der Gemeinde beten. Vielleicht fängst du mit der Person hinter deinem Namen an und fängst an, für sie zu beten. Jede Woche ein Gebet und dann in der nächsten Woche für die nächste Person beten. Vielleicht machst du dir eine Erinnerung ins Handy oder legst dir die Liste in deine Bibel oder an deinen Nachttisch. Egal welchen Weg du gehst, Hauptsache wir beten füreinander, so wie Paulus es hier sagt. Vielleicht betest du, dass sie im Kampf feststehen, und vielleicht betest du auch einfach nur eine Zeile für sie aus dem Vaterunser. Lass David, lass Maria, lass Jens, lass sie heute nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse sie von dem Bösen. So hat es Jesus uns gelehrt zu beten. Und ich möchte jetzt auch noch mit uns und für uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, den Angriffen des Satans zu widerstehen, indem wir uns in der Waffenrüstung kleiden, die du uns zur Verfügung stellst. Bitte hilf uns, mutig zu sein in diesem Kampf. Hilf uns, nicht nachlässig zu sein. Hilf uns auch, miteinander zu kämpfen und einander zu helfen. Und hilf uns vor allem, unseren Blick immer wieder auf Jesus Christus zu richten. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Von ihm bekommen wir alle unsere Kraft. Und bitte richte du uns auf ihn aus. Amen.